Hallo und herzlich willkommen zur ersten Nachbesprechung im Jahr 2022. Es ist tatsächlich die erste Folge, die auch in diesem Jahr aufgenommen wird. Und wir haben heute eine ganz besondere Nachbesprechung, und zwar die erste, die einen Gast mit dabei hat. Nicht nur Katha. Hallo Katha als Mit-Host quasi.
Ja, hallo, ein frohes neues Jahr noch.
Sondern wir haben auch noch jemanden an Bord, remote, vom anderen Ende der Welt. Hallo, Andrea Dautz.
Hallo, hier ist Andrea aus Bonn.
Hi, schön, dass du da bist. Es ist insofern doppelt und dreifach schön, erstmal überhaupt dich zu hören. Wir haben ja lange nichts von dir gehört, das letzte Mal in unserem Jahresrückblick kurz. Aber auch schön, weil das Konzept der Nachbesprechungen von Anfang an eigentlich so gedacht war, dass wir einen Dialog führen und wir uns keinen Monolog anhören. Das ist eigentlich toll, dass du also jetzt selbst mal mitmachen möchtest. Du hast nämlich dich bei mir gemeldet und gesagt, ich würde total gerne was sagen. Kann ich da mitmachen? Kann ich in der Nachbesprechung mal irgendwie teilnehmen? Und da haben wir beide sofort Ja gesagt, und genauso soll es sein. Also wenn ihr, die ihr das jetzt hört, auch mitmachen möchtet, schickt uns eine E-Mail, eine Sprachnachricht, einfach wenn wir es zitieren sollen und darüber reden sollen. Und wenn ihr mitmachen möchtet, geht das natürlich eben ganz genauso. Ja, in diesem Fall die Andy. Hallo Andy oder Andrea, schön, dass du dabei bist. Bevor wir jetzt hier anfangen, möchte ich nur einen kurzen Disclaimer. Wir haben nämlich hier jetzt zwei absolute Expertinnen an Bord, oder ich habe zwei Expertinnen an Bord, muss ich vielmehr sagen, und zwar die Katha und die Andrea, die beide Physiotherapeutinnen sind, und zwar mit neurologischem Schwerpunkt, also zwei Jahrzehnte, habe ich mal eben lockig hochgerechnet.
Über den Daumen gepeilt.
Zwei Jahrzehnte geballte Erfahrung im Bereich der Neurologie und mit MS-Patienten und Patientinnen, und gleichzeitig, ich sehe ein wirklich stark nach unten gezogenen Mund.
Ich bin ein bisschen schockiert über die zwei Jahrzehnte, aber ja, es stimmt schon.
Und dann dazu noch, Andrea, du bist selbst auch indirekt Betroffene, und zwar ist dein Bruder an MS erkrankt. Ist das richtig?
Ja, genau, das ist richtig.
Genau. Und das, so wollen wir jetzt hier einsteigen. Wir haben mal probiert, die Nachbesprechung so ein bisschen mehr zu ordnen, damit wir nicht so viel springen. Und haben vier Überthemen ausgemacht, die wir in diesem Gespräch erfasst haben. Und zwar wollen wir beginnen mit MS als Erkrankungen, wollen dann über den Sport zum schwarzen Loch und dann zur Motivation kommen. Fangen wir doch mal an mit MS als Erkrankung. Was ist da bei euch hängen geblieben?
Du hast es gerade noch nicht erwähnt. Es geht um das Gespräch mit Tina Multhaupt, ne?
Oh. Die als Mist. Wird sich aus dem Titel der Folge ergeben, hoffentlich.
Genau, die als MS-Erkrankte, MS-Erkrankte wirklich die krassesten Ultraläufe, Marathons und Trailrunning-Läufe macht, was an sich ja schon total faszinierend ist. Und genau, ihre MS dann als Päckchen mit dazukommt. Und ich finde erstmal, dass man ihr super gut folgen konnte, dass das echt ein sehr lustiges Gespräch war, trotz des ernsten Themas. Und dass Tina als natürlich Betroffene, aber ich finde wirklich auch als, sie hört sich an wie eine Expertin, also medizinische Expertin in dem Bereich, dass gut erklärt hat, was MS wirklich bedeutet, wie sich das auswirken kann, was da entsteht. Und ja, viele Bilder, das hat mir gut gefallen. Also dieses Bild mit dem Kabel, das dann ummantelt ist und dieser Mantel kaputt geht, das kennt man schon aus den Lehrbüchern, aber dann kam spontan irgendwie der Wackelkontakt dazu, den du noch mit eingebracht hast, Basti. Und ich finde, so hat das Ganze doch ein bisschen mehr Form und Gestalt angenommen, wie sich MS wirklich als Krankheit ausdrückt.
Ja, also das fand ich auf jeden Fall auch. Bei mir war das auch so, dass ich, als ich die Erklärung von ihr gehört habe, da dachte ich irgendwie lustig, das klingt irgendwie so, als würde ich vor einem Patienten stehen und würde dem das dann nochmal versuchen zu erklären. Und ja, fand ich auch wirklich, man merkt schon, dass sie sich da, obwohl sie jetzt erst ein halbes Jahr die Diagnose hat, sich schon sehr damit auseinandergesetzt hat und auch für sich selber, glaube ich, sehr im Thema einfach drin ist, ne?
Ich glaube, der Punkt ist, sie musste das so einfach erklären, weil ich sollte es ja auch verstehen.
Das kann natürlich auch sein.
was mich tatsächlich erstaunt hat, ich hatte halt vorher sehr wenig Kontakt zu MS-Patientinnen und Patienten. Ich habe eine Bekannte, die selbst auch betroffen ist, und es war immer total schwer zu fassen, was es denn jetzt ist, weil man hört viel von sehr schwer Betroffenen und dann aber auch von irgendwie Malu Dreyer, die als Regierungschefin von Rheinland-Pfalz ja irgendwie auch betroffen ist, aber irgendwie trotzdem das ja alles gut managt. Also ich wusste gar nicht, wie schwer ist das jetzt und was genau ist das? Und das hat mich auch so ein bisschen daran interessiert. Was sind denn eure Erfahrungen eigentlich? Mit was für MS-Patienten hattet ihr denn dann eigentlich zu tun?
Ja, also bei mir ist es eigentlich so, dass tatsächlich das, was sie halt auch gesagt hat, ne, Krankheit der tausend Gesichter, das ist halt auch einfach wirklich so. Also es gibt halt sehr viele Patienten, die sind noch Fußgänger, ne, die laufen vielleicht mal maximal mit Walkingstöcken, aber ansonsten wird man denen vielleicht sonst ja gar nichts ansehen, ne? Und dann habe ich tatsächlich auch im Verlauf, jetzt sagen wir mal, meiner Physiokarriere wirklich eine lange Zeit zum Beispiel einen MS-Patienten betreut, der am Anfang halt am Stock gegangen ist und dann nachher tatsächlich wirklich im Rollstuhl saß und fast gar nichts mehr konnte, ne? Also das ist halt, ja, das steckt man halt nicht drin, ne? Wo die Herde sind und auch in welcher Schnelligkeit halt leider, ne?
Also meine Erfahrungen sind wirklich also aus der Klinik, ich arbeite in einer Reha-Klinik, in einer neurologischen Frühreha, dass da wirklich eher auch die Patienten sind, die nochmal einen akuten Schub hatten. Also die Tina hat das ja erklärt, irgendwie häufig ist man in so einem Steady State und kommt eigentlich ganz gut zurecht. Und wenn dann ein neuer Schub kommt, bringt es nochmal das ganze Leben durcheinander, weil man dann natürlich auf die Suche geht, wo ist der Schub? Bekomme ich nochmal hochdosiert Cortison? Wie kann ich sonst anders eingestellt werden? Und das ist so meine Berührung mit MS in der Klinik, dass halt viele Patienten, die dann aus der Bahn geworfen wurden durch diesen neuen Schub, auch nochmal ihren Körper neu wieder kennenlernen müssen. Das hat Tina ja auch gesagt, man traut dem Körper nicht mehr. Und das ist eine Erfahrung, die ich häufig schon gemacht habe. Also wir als Physiotherapeuten in der Klinik sind dann genau dafür da, wie sind die Menschen so selbstständig wie möglich? Können sie noch laufen? Wenn nicht, können sie das realistisch wieder erreichen oder brauche ich andere Hilfsmittel dafür?
Wie ist denn das so mit diesem Vertrauen? Ich meine, du hast das gerade schon so ein bisschen gesagt. Ich hatte mal, da war ich irgendwie, keine Ahnung, 6, 7, 8, durch Zufall abends so einen ganz kleinen Ausschnitt von so einer Fernsehsendung gesehen, wo es darum ging, dass Kinder, wenn sie abends schlafen, das war so ein ganz besonderer Fall, der ist eingeschlafen und am nächsten Morgen war er blind. Und dann, das habe ich gehört und dann musste ich irgendwie den Fernseher auch ausschalten und alles so. Und dann bin ich eingeschlafen und ich bin dann wochenlang oder eher monatelang jede Nacht wach geworden und habe geguckt, ob ich blind bin.
Oh,
weil
nein.
Das, ja, das war total traurig. Und ich möchte das jetzt bloß nicht gleichsetzen, aber ich kann mir aus diesem Grund so ein bisschen vorstellen, was es bedeuten muss, diese Unsicherheit zu haben, dass man aber wirklich das am nächsten Tag nicht kann. Bei mir war das ja irrational, weil wir wissen, dass das wahrscheinlich irgendein doofer Fernsehbericht war. Aber damals habe ich es als genauso akut wahrgenommen, wahrscheinlich, wie Tina das fühlt heute oder gefühlt hat, nur dass es bei ihr wirklich, wirklich ist. So. Habt ihr da auch irgendwie, speziell jetzt du, Andrea, Erfahrungen von deinem Bruder her, wann ist der diagnostiziert worden und hast du bei ihm auch sowas erlebt oder wie war das?
Also so hat er das bei mir tatsächlich noch nie geäußert und tatsächlich andere Patienten auch noch nicht. Deshalb war ich da halt auch über die Erklärung oder über diese Erläuterung halt schon auch so ein bisschen, ja, bin ich nachdenklich drüber geworden, weil ich auch so dachte, es muss halt einfach schrecklich sein, ne? Also wirklich auch erstmal im Bett zu liegen und abzuchecken, okay, ist denn noch alles da, was ich gestern Abend konnte? Ne? Also es muss halt unglaublich belastend sein, finde ich. Bei meinem Bruder ist es so, der hat halt auch mit Mitte 20 die MS bekommen. Und ja, das war halt auch in der Blüte des Lebens, ne? Gerade BWL, VWL studiert. Und ja, er konnte letztendlich dann das Studium auch aufgrund seiner häufigen Schübe am Anfang einfach leider nicht weitermachen. Und ja, jetzt ist er 51 und tatsächlich steckt er auch gerade in einem akuten Schub. Und deshalb hat mich das halt noch hinzukommend bewegt, weil ich mich gerade jetzt halt auch als Angehörige wieder halt zunehmend mit MS beschäftige. Und man muss halt so ein bisschen zusehen, ne? Also mein Bruder gestern, als ich mit ihm auch geredet habe, dann sagte er so, ja, eigentlich habe ich mit meiner MS ja schon genug zu tun, wir beide. Hat er dann irgendwie gesagt, wo ich dann so dachte, weil es ging so ein bisschen darum, ne, dass ich mich halt auch um viele Formalien und so kümmere. Und dann dachte ich halt auch so, ja, und er hat halt auch einfach recht. Und ich kann es mir halt auch vorstellen, weil er muss sich halt jedes Mal wieder tagtäglich darauf einstellen. Ne? Und jetzt hat er auch, wie Tina halt auch, hochgradig Cortison bekommen. Das hat diesmal leider nicht so stark oder nicht so schnell angeschlagen. Und das kannte er jetzt in dem Sinne auch noch nicht. Und dann, ja, sich dann trotzdem irgendwie wieder abchecken, ne? Ist jetzt heute doch was besser geworden oder muss noch irgendwas passieren? Das ist, glaube ich, einfach unglaublich belastend. Also das ist wirklich, ich glaube, so das Allerschlimmste an der ganzen Sache, ne?
Also ich kann es dann wieder nur aus der Reha-Perspektive eher beschreiben, wo wir ja häufig aus dem akuten Schub schon wieder raus sind und dann sozusagen das Vertrauen, das Selbstvertrauen wieder zurückgewinnen, dass viele Leute die Angst, die Tina beschrieben hat oder die Andrea jetzt auch gerade von ihrem Bruder beschrieben hat, auf jeden Fall noch ganz, ganz tief drin steckt. Aber dass bei vielen Sachen natürlich mit unserer Unterstützung oder der Unterstützung des ganzen Reha-Teams viele Fähigkeiten und das Vertrauen wieder zurückkommen, dass sie sich beim ersten Mal nicht wieder trauen, alleine auf eigenem Bein zu stehen und dann merken, ah, okay, und wenn ich mir den kleinen Anstupser gebe und mich traue, dann funktioniert es doch und dann ist natürlich viel Trainingseffekt dabei. Dann mache ich das nicht nur das eine Mal, sondern übe das jeden Tag weiter, um für mich wieder die größtmögliche Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen zurückzugewinnen.
Bei mir ist es tatsächlich auch in der Therapie oft so gewesen, weil ich hatte auch gestern drüber nachgedacht, wie sind so die anderen Menschen, die ich mit MS kenne, ne? Sind die auch so unglaublich stark und ja, sie ist halt auch, sie hat da wirklich eine ganz große Eigenmotivation, muss man sagen, ne? Und eigentlich, wenn ich genau nachgedacht habe, habe ich eigentlich keinen so richtig im Kopf gefunden, ja, der das eigentlich nicht hat. Ne? Jeder so auf seine Art und Weise. Ne? Ich meine, das mit diesen Ultraläufen ist natürlich schon einfach extrem. Ne? Aber ja, es ist schon so. Also gerade auch, wenn man dann anfängt, mit jemandem wieder zu trainieren und derjenige merkt, es klappt ja doch wieder besser, dann ja, lassen Sie uns das morgen wieder machen. So. Und das, ja, das war wirklich eigentlich so eine Parallele, die ich bei fast allen meiner aktuellen Patienten auch gefunden habe.
Dann lass uns doch mal da voranschreiten zum Thema Ultraläufe und Extremsport. Es ist ja schon interessant, dass ihr natürlich aus diesem Reha-Kontext kommt. Ich sag mal, da ist der nächste Ultramarathon sicherlich noch vielleicht 2-3 Wochen entfernt, sagen wir mal.
Bisschen mehr vielleicht.
Die Frage Ultra in was, ne?
Ja.
Ne?
Also ich sag mal, also in meinem Trainingsstadium würde ich sicherlich auch ultra laufen, aber halt nicht ultra weit. Ne? Also wahrscheinlich eher ultra kaputt, bis ich einmal hier im Kreis gelaufen bin. Das alleine fand ich ja immer schon heftig. Also nur 80 Meilen, 100 Meilen.
Ja, völlig verrückt. Also ja, du hast von unserem Erlebnis erzählt, als wir uns zum Halbmarathon angemeldet haben und ihn, das muss ich dazu sagen, erfolgreich beide beendet haben. aber das war für mich abgehakt. Mein Lebensziel war immer, einen Marathon zu laufen, aber mit Halbmarathon und dem ganzen Training davor ist es wirklich gerade abgehakt. Also das ist, ich weiß nicht, ob ich irgendwann nochmal die Motivation oder die Lust, den Gefallen daran finde, aber das war für mich irgendwie so, okay, abgefrühstückt, abgehakt für den Rest meines Lebens gefühlt. Das Motivationsthema ist wirklich ein riesengroßes Fragezeichen für mich. Ich meine, Tina sagt ja, in der Gruppe laufen gibt ihr ganz viel und man pusht sich da gegenseitig und sagt, ja, sie hat nicht damit angefangen. Das fand ich ein bisschen beruhigend zu hören, dass sie da so von einem Schritt in den nächsten reingeschlittert ist, von dem Halbmarathon zum Marathon, vom Straßenmarathon zum Trailrunning. Und ich habe mir ihren Instagram-Account angeguckt. Die Bilder sind schon richtig, richtig toll. Unglaublich, auch dann da irgendwie durch die Berge zu laufen. Ich meine, mir wird es reichen, da lang zu wandern. Ich müsste jetzt nicht laufen und nicht die Distanzen. Aber für den Ausblick würde ich auf jeden Fall da hochlaufen, ja.
Also bei mir war es ähnlich wie bei euch, dass ich mir das auch als Ziel gesetzt habe, das einmal im Leben zu machen. Und ich bin tatsächlich auch, ich glaube, ein oder zwei Halbmarathon-Tons gelaufen. Und ja, also da muss ich sagen, ich bin eigentlich froh, dass ich angekommen bin. Ne?
Aber
also,
du bist ja, du fährst ja auch Halbmarathon.
Nee, tatsächlich am Anfang.
Oder?
Ja, also, wobei am Anfang.
Also fahren im Sinne, das müssen wir erklären. Wir wissen das vielleicht, aber du machst ja Inline-Skating-Marathon, oder nicht?
Genau, genau. Allerdings, es hat bei mir auch gestartet mit Laufen. Und irgendwann habe ich dann halt auch gedacht, okay, ich komme hier eigentlich nicht mehr weiter. Meine Zeit wird nicht besser werden, wenn ich jetzt nicht radikal abnehme, irgendwie 10 Kilo abnehme und dann irgendwie, ne, mich total umstelle. Das stand für mich nicht zur Option. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht mache ich es einfach mal aufs
Anderes
Skate.
Ziel.
Genau. Und tatsächlich habe ich da dann auch erreicht, den Marathon zu fahren. Und da muss ich schon sagen, ne, also als wir da im Startblock standen, habe ich meine Teamkollegin angeguckt und habe gesagt, okay, was machen wir ja eigentlich? Ja, aber es war halt toll, ne? Also,
aber vielleicht ist halt da schon ist auch schön zu wissen, wenn du sagst, hier ging es jetzt nicht weiter, ich muss jetzt radikal was ändern, okay, dann ziehe ich Rollen an.
Genau, genau.
Das finde ich auch eine gute Alternative. Ja. Vielleicht sollte ich auch auf Rollen umsteigen.
Aber ich weiß zum Beispiel noch, dann weiß ich nicht, dann hatte ich meinen Zug, so heißt das, wenn alle hintereinander fahren, ähnlich wie beim Rennradfahren, der war dann auf einmal weg. Ich bin dann in keinen neuen reingekommen und dann war ich irgendwie, habe noch das Schild gesehen, ich musste noch 18 Kilometer und dachte so, ach du Schande, jetzt noch 18 Kilometer alleine diesen Weg bestreiten, ne? Weil wenn man im Zug fährt, ist man ja schneller und hat man natürlich auch Windschatten. Und da habe ich auch gedacht, okay, also du hast jetzt als Ziel gesetzt, du musst jetzt hier weiter, ne? Sonst aufgeben gibt's nicht, ne? Also kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen, aber ich meine, wir reden halt auch hier von einem Marathon auf Rollen und nicht auf einen Trailrun von 60 bis 80 Kilometern. Ne? Also das ist halt unglaublich.
Ja, da finde ich es so krass, weil Tina hat gesagt, sie zählt sich dann im Kopf und wo du gerade sagst, oh Gott, noch 18 Kilometer, hätte sie gesagt, hey, super, über die Hälfte geschafft. Ich muss ja nur noch die andere Hälfte laufen. Und das ist halt, Basti, du hast es in einem Interview ja auch schon erwähnt, so ein krasses Mindset. Also das wirklich zu haben und zu leben, finde ich unglaublich faszinierend.
Ja, wie sie beschreibt, das mit dem 100 Meilen, klar. Das ist dann, du musst dir dann halt denken, nach 15 Stunden, ja super, ich habe schon die Hälfte geschafft, genial, jetzt nur noch mal 15 Stunden und am Schluss steht dann da, nur noch ein Marathon, das ist natürlich schon irre, aber wo du eben sagtest, aufhören ist keine Option oder aufgeben ist keine Option. Als wir telefoniert haben und du sagtest, du möchtest ja heute unbedingt mitmachen, Andrea, hast du gesagt, da hast du dich wiedererkannt, da hast du eine Parallele zu dir gesehen, nämlich weil für dich es auch eben diese Option aufhören geht nicht, keine Option war. Ich meine, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, was die lange schon zuhören wissen, ist, du warst ja mit, hast eine eigene Folge da, die tun wir auch nochmal in die Shownotes, wo du beschreibst, dass dein Sohn herzkrank ist und das natürlich auch einfach nochmal ein ganz eigener Marathon in sich ist. Auch da ist Aufgeben für dich keine Situation. Wie kannst du das nochmal irgendwie zusammenfassen, was du mir da vorgestern gesagt hast, als du mich gebeten hast, hier heute mitzumachen?
Ja, also als ich die Folge gehört habe, ich hatte dir das ja auch gesagt, ich bin tatsächlich extra noch einen Umweg gefahren und habe dann diesen Podcast zu Ende hören wollen, weil ich die Tina so beeindruckend fand und in vielen Dingen habe ich dann gedacht, ach krass, guck mal, ja, das ist bei dir auch so. Und es hat so ein bisschen auch so Licht in mein Dunkles gebracht, dass ich so gemerkt habe, dieses schwarze Loch, das ist natürlich eine Option. Und klar, als wir vor 4 Jahren die Diagnose bekommen haben bei unserem Sohn, wäre das natürlich auch eine Option gewesen zu sagen, oh Gott, das ist alles absolut furchtbar und warum möchte irgendwer auf dieser Welt, dass wir ein Kind mit Behinderung bekommen? Und eigentlich, ja, also ich habe wirklich mal drüber nachgedacht, ich habe mich das noch nie gefragt. Also ich habe mich nie gefragt, warum haben wir das jetzt? Warum ist das bei uns in unserer Lebensgeschichte jetzt mit an Bord, diese Diagnose? Weil ich irgendwie wahrscheinlich auch aus dem Klinikalltag weiß, es gibt keine Antworten darauf. Und das, wenn man keine Antworten bekommt, raubt einem halt unglaublich viel Kraft und Motivation halt in dem Moment auch. Deshalb ist für mich halt genauso wie bei Tina halt eher der Weg nach vorne schauen und gucken, wie kann ich immer gut an diesem Loch vorbei. Und ich fand es wirklich unglaublich inspirierend, auch dieses Bild von einem Loch sich vorzustellen. Und ich meine, so ist es tatsächlich auch. Also es fühlt sich an manchen Tagen so an. Warum kommt das Loch näher zum Beispiel halt auch? Ne? So, da habe ich wirklich so ein bisschen drüber nachgedacht und das kommt genau meinem Alltag halt gleich. Ne? Und das hat mich unglaublich an ihr fasziniert, dass sie auch jeden Tag aufs Neue, ne, sie sagt ja, sie denkt immer noch jeden Tag an MS und das ist bei uns auch nicht oft so, dass ich nicht an den Herzfehler meines Sohnes denke. Und das ist natürlich schon auch eine Belastung, weil du willst es eigentlich gar nicht, aber du kannst dich dem nicht entziehen, weil zum Beispiel du musst ihm Medikamente geben oder du musst ansehen, dass er in der Kälte blaue Lippen bekommt oder so. Und so wird das bei ihr ja auch sein. Ne? Sie wird vielleicht merken, dass manche Dinge im Rücken, ne, wie sie das am Anfang beschrieben hat, vielleicht dann auch mal wieder zwacken und sie sich direkt denkt, oh Gott, es geht wieder los oder so, ne? Und das ist halt, ja, ich glaube, das ist halt wirklich eine sehr, sehr große Parallele, ne, die ich da gefunden habe zwischen ihr und mir.
Warte mal gerade. Was, wer ist das?
Ich weiß nicht, ich gehe mal ganz kurz dran.
Ja, mach es schnell.
Ja.
Ach, das wäre geil.
Das ist toll, danke für Ihren Anruf. Ja, bis dann, tschüss. In einer halben Stunde.
Ja, dann go.
Ja. sorry. ihr kriegt das hin.
Okay. Ja, das ist... So, jetzt müssen wir nur einmal ganz kurz, wir haben es vielleicht gerade gehört, hier ging gerade ein Handysummer und das ist tatsächlich jetzt hier ein Anruf gewesen, auf den Katha nicht unbedingt gewartet hat, aber der jetzt zufällig kam und sie muss jetzt ganz dringend weg, sie muss nämlich ganz dringend zu einem Termin, einen Arzttermin, den sie im Juni gehabt hätte, der jetzt in einer halben Stunde sofort sein kann. Insofern haben wir uns gerade mal hier ganz fix von ihr verabschiedet, jetzt ist die Andrea noch da, was für ein guter Zufall. Ja. Danke, dass du, sonst hätten wir die Aufnahme nachher nochmal machen müssen.
Gerne.
Schön, dass du da bist und hier einspringst. Eine Frage nichtsdestotrotz jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast, denn das ist ja auch wichtig gewesen. Du hast gesagt, das sind Fragen, du hast dir da Fragen gestellt, auf die es keine Antworten gibt und die deswegen macht es keinen Sinn, sich nach das Warum zu fragen. Und ich kann mir das nur total schwer vorstellen, zu akzeptieren zu können, keine Antwort zu bekommen.
Ja, schon. Klar, es ist schwierig. Aber ich weiß halt leider auch aus der Medizin, dass es ganz oft so ist, keine Antworten zu bekommen. Und ich glaube, ja, wahrscheinlich aus meinen gemachten Erfahrungen in der Klinik weiß ich halt, ja, dass man da nicht weiterkommt, ne? Und das, wie gesagt, also ich hatte wirklich ein Gespräch mal mit einer Mutter und die hat dann zu mir gesagt, ja, wie schaffst du es eigentlich zu sagen, du fragst dich nicht warum? Weil sie sich jeden Tag, glaube ich, fragte, warum ihr Kind so schwer betroffen ist. Und da ist mir erstmal aufgefallen, ja, es ist wirklich so. Ich habe mich das nie gefragt, weil ich so denke, ich glaube, ich wusste intuitiv immer, es wird mich nicht weiterbringen. Mhm. Und das ist, glaube ich, natürlich auch eine Art Selbstschutz, ne?
Wie schaffst du das denn? Also ich fand's irre, dass sie immer von diesem Loch gesprochen hat und das hatten wir im Endeffekt ja auch, hat uns das bei den Fotos so ein bisschen gerettet, weil wir dieses Loch visualisieren konnten. Ne? Es ist ungewöhnlich dunkel, die ganze Serie. Ja. Aber wir fanden es dann beide total spannend, darüber nachzudenken, also wie wir uns wie Tina sich gegenüber diesem Loch verhält, auch in den Bildern. Dass sie halt drumherum geht und dass sie es akzeptiert, dass sie da aber auch gut und gerne dran vorbeigehen kann, weil sie weiß, sie wird da, oder sie kann für sich sagen, reinfallen ist keine Option, deswegen macht sie es halt nicht. Ne, nützt ja nichts, sagt sie ja immer so. Mhm. Ne? Das ist auch etwas, wo du auch gesagt hast, da fühlst du dich irgendwie auch wiedererkannt.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall.
Wie schaffst du das? Weil, also tatsächlich, ehrlicherweise muss ich sagen, ich glaube, ich wäre so ein Typ, der würde da auch reinspringen und sagen, er sauft da jetzt erstmal im Selbstmitleid.
Ja, ich glaube schon, dass wirklich auch viele gemachte Erfahrungen vor einer Diagnosestellung dazu beitragen. Also bei mir finde ich das zumindest so, ne? Dass erstens diese Klinikerfahrung, zweitens dann aber auch, bei mir gab es halt ähnlich wie bei ihr halt auch so verschiedene Schicksalsschläge. Mein Vater ist jetzt nicht so früh gestorben wie ihr Vater, aber auch schon leider 11 Jahre. Und das war halt für mich auch wirklich eine schon ein großer Einschnitt, weil er halt auch viele Parallelen zu mir hatte und das halt auch ein ganz großes, wieder dieses, ja, auch ein Loch entstanden. Und ich glaube, da habe ich jedes Mal halt auch geschafft, ich muss meinen Weg wieder finden. Und ich glaube, das ist letztendlich irgendwie schon immer meine Strategie gewesen. Aber wenn du natürlich noch eine Diagnose bekommst, ja, der du auch ja gar nicht ausweichen kannst, ne, musst du irgendwie einen Weg finden, um Kraft zu haben, diesen Weg mit deinem Kind jetzt in dem Falle halt weiterzugehen. Ne? Weil das Kind kann nicht dafür, ich kann nicht dafür, aber wie sie halt auch gesagt hat, möchte man ja trotzdem noch Dinge im Leben erreichen. Ne? Und man möchte mit seinem Kind jetzt in unserem Fall so lange wie möglich tolle Sachen erleben oder ne, man möchte so einen schönen, freudigen Alltag erleben. Und das ist bei uns eigentlich auch ähnlich. Ne? Also eigentlich mit jedem Lachen, was der Luis hat, da glaube ich, weiß ich ganz genau, wo der Weg am Loch vorbeigeht. Mhm. Ne?
Was ich total interessant fand, ist, und auch dann wirklich da ins Grübeln gekommen bin, was ich da eigentlich auch gemacht habe, war, es gab zwar sehr, sehr, sehr viel Lob für die Folge, aus allen möglichen Richtungen. Also ich habe das diese Folge, oder wir haben diese Folge auch gepostet bei Facebook in verschiedenen Gruppen zur Motivation, und es kam bei fast allen sehr gut an. In einer Gruppe, das war das allerdings anders, ich meine, das ist Facebook, ne, das muss man auch immer relativ sehen, aber wurde da ziemlich drüber hergegangen, weil wir damit ja suggerieren würden, MS würde einfach nur bedeuten, alle, die da liegen und nichts können, die sollen halt aufstehen und loslaufen. Wird ja schon gehen. Und das sei nicht richtig rausgekommen. Da habe ich tatsächlich, bin ich ins Grübeln gekommen, ob das richtig ist, was wir gemacht haben, ob auch das Gespräch in dem Sinne richtig ist, als Motivation dort zu posten, oder ob man das nicht macht. Und ich habe bis heute keine richtige Antwort, weil eben sehr, sehr viele Rückmeldungen kamen, die sagten, das motiviert mich richtig, vielen Dank dafür. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, naja, das heißt, es wirft mir doch nur vor, dass ich nichts für mich tue und dass ich damit Leute kränke. Und das ist etwas, da bin ich noch nicht drüber hinweg, da wäre ich auch gespannt, was du denkst. Ist das richtig oder ist das nicht richtig? Also ich nehme diese Kritik auf jeden Fall ernst.
Ja, also ich glaube, es ist halt immer so schwierig, ne? Also ich glaube, es gibt einen ganz großen Bereich, der sich dadurch absolut motiviert fühlt und sich, sie sagt ja auch, dass durch diesen TV-Auftritt, dass sich eine schon im Fitnessstudio angemeldet hat, das ist natürlich bestimmt eine große Gruppe. Aber klar, es gibt natürlich auch die das dann vielleicht, die in ihrem Multifunktionsrollstuhl sitzen und vielleicht gerade noch irgendwie die Tastatur steuern können. Das kann man natürlich auch verstehen, dass es natürlich auch frustrant irgendwie ist, wenn man dann halt hört, jemand läuft Ultra- und Trail-Läufe und man selber schafft noch nicht mal irgendwie einen Fuß vor den nächsten zu setzen. Ne? Also das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, ne, dass die Leute halt natürlich auch psychisch wirklich ein großes Laster zu tragen haben. Ne? Weil du musst jeden Tag aufs Neue damit klarkommen, dass dein Körper dir nicht das bietet, was du dir aber eigentlich wünschst. Ne? Mhm. Und in vielen Dingen du auch darauf, selbst wenn du jeden Tag, was weiß ich, am Sitzfahrrad fährst oder du übst jeden Tag an deinem Rollator, trotzdem setzt dein Körper dir halt Grenzen. Ne? Mhm. Und dann zu hören, ne, dass jemand halt, was weiß ich, 60 bis 80 Kilometer läuft, ne, das kann ich schon auch nachvollziehen. Von daher, ich glaube, es gibt gar keine richtige Antwort, ob es richtig oder falsch ist, ne? Weil ich glaube, es gibt halt immer diejenigen, die dann auch sagen, okay, das ist jetzt hier nicht an der richtigen Stelle, ne? Und ja, vielleicht hast du dann auch in dem Moment gerade viele erreicht, die vielleicht, ne, eher ein bisschen frustrierter sind.
Ja, also das ist, ja, ich glaube, das ist halt wie immer so, ne? Man horcht rein und man kriegt, und ich kann wirklich Dutzende tolle Rückmeldungen bekommen. Und das sind dann halt die zwei, drei, an denen man sich aufhängt, ne? Ja, das ist halt genau das. Aber das ist ja auch wichtig. Also man darf es ja nicht vernachlässigen. Man möchte ja niemanden kränken damit. Deswegen hat das hier durchaus seinen Platz, wo ich dann bei anderen Nachbesprechungen negative Kommentare auch einfach nicht erwähnt habe, weil man merkt, da spricht einfach die Frustration über irgendwas anderes Persönliches, aber nicht über die Sachlage. Was ist denn der Grund gewesen dafür, dass du gesagt hast, ich muss hier unbedingt oder möchte hier unbedingt mitmachen? Denn wir müssen ja auch langsam zum Schluss kommen.
Ja.
Was ist also die Motivation für dich? Was hast du da mitnehmen können? Ist das im Grunde etwas ganz Positives für dich gewesen oder etwas zum Grübeln?
Eigentlich so ein bisschen von beidem. Also zum Grübeln einerseits, weil ich halt gerade natürlich auch häufiger bei meinem Bruder bin im Krankenhaus. Und ja, dadurch, dass sie so verschiedene Dinge aus ihrer Perspektive nochmal ganz klar geäußert hat, denkt man dann natürlich auch über die Gedanken, die in dem Kopf vom Bruder irgendwie auch vorgehen müssen. Ne? Und wie viel er eigentlich auch schon geschafft hat auf seinem Weg. Ne? Ich meine, er hat das jetzt 26 Jahre, ne? Das ist halt einfach echt eine lange Zeit. Ich meine, sie hat die Diagnose gerade erst bekommen, sie ist am Anfang von dem Weg. Ich hoffe für sie, dass sie sich diese Motivation einfach auch weiter behält. Ich gehe davon aus, weil ich meine, das ist halt Teil ihres Lebens, ne, schon immer gewesen. wieder aufzustehen, weiterzumachen. Ne? Und das wird sich wahrscheinlich auch einfach gar nicht mehr ändern in ihrem Leben. Also und das merke ich bei mir halt auch. Und mir hat diese Folge halt nochmal wirklich ganz klar gezeigt, ja, dass man schon so, es gibt, glaube ich, schon so Parallelen in dem Bereich, wenn man halt in einer schweren Lebensphase ist, zum Beispiel rund um eine so schlimme Diagnose, ne? Weil sie sagte ja auch, glücklich wird, wer anerkennt, dass man Dinge nicht ändern kann. Das fand ich halt unglaublich, diesen Spruch, weil genau das habe ich mir, habe ich irgendwann auch für mich, teilweise auch mit meiner Therapeutin, aber auch selber immer ja so für mich reflektiert. Ich glaube, es ist besser, einfach zu sagen, ich nehme das jetzt an und ich akzeptiere Dinge und kann dann wieder neue Kraft aufbringen, um halt das Lachen meines Kindes zum Beispiel mich zu erfreuen zu lassen. Mhm. Ne? Und das fand ich ganz beeindruckend, diesen Satz, weil ja, das ist tatsächlich auch mein Fazit, warum ich glaube, dass ich halt jeden Tag genug Kraft einfach habe. Ne? Und auch, sie sagt ja auch, ich nehme viele Dinge gar nicht mehr so ernst, ne? Egal was die Leute da im Fernsehen von mir denken. Das kann ich total teilen. Das ist bei mir ganz genauso. Also es ist manchmal auch schwierig, weil man dadurch natürlich auch härter wird oder die Leute einen vielleicht auch härter wahrnehmen. Aber es ist bei mir halt auch so, ne? Also wenn halt einer irgendwie mich nervt und irgendwelche Dinge macht, dann sage ich ganz oft so, du, ich habe da jetzt leider keine Kraft für, weil ich weiß genau, ich muss meine Kraftressourcen gut einteilen, sonst schaffe ich die anderen Dinge zum Beispiel nicht. Ne? Mhm. Und das fand ich bei ihr halt wirklich auch einfach ganz, ganz beeindruckend, dass sie da auch sehr, sehr reflektiert schon ist, ne? Obwohl es ja eigentlich erst ein halbes Jahr ist, dass sie diese Diagnose hat. Ne?
Mhm. Ja. Was ja für die Qualität der Auseinandersetzung spricht, die sie da geführt hat. Ne? Ja, für mich war es auch eine total intensive Folge. Ich habe auch witzigerweise, also wenn man da witzigerweise sagen kann, aber direkt von Anfang an ganz viele Parallelen gespürt, als wir im Gespräch waren zu deiner Folge auch. Obwohl ihr in erster Instanz ja gar nicht viel miteinander zu tun hattet und habt, jetzt ja dadurch ein bisschen und tatsächlich, ich habe mich im Nachhinein auch gefragt, wie bin ich eigentlich dazu gekommen, euch beide zu fragen, diese Folgen zu machen. Und es scheint etwas zu geben, was ihr beide in euch tragt, was mich fasziniert und begeistert. Insofern behaltet euch das bitte beide. Du hörst ja schon zu, aber Tina, bin ich bestimmt auch sicher, dass sie sich das anhört. Insofern vielen Dank dafür und ich bin auch gespannt, was es vielleicht die anderen, die das ja jetzt hören, was es mit denen gemacht hat. Also schickt mir das ruhig, das kann man immer noch mal senden, immer noch mal zusammenbringen. Ich danke dir, Andrea, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und euch fürs Zuhören. Und ich freue mich tatsächlich auf die nächste Woche und die nächste Folge mit der Senderin Martina Fischer, der ihr an der Stelle tatsächlich keine Fragen mehr stellen könnt, weil auch das Interview habe ich schon frühzeitig aufgezeichnet. Danach, für die nächsten Folgen, gibt es aber wieder ganz viele neue Fragen, die ihr auch stellen könnt. Es gibt zwei Interviews und zwar das erste Interview, was kommt, ist mit Steffen Hahn. Steffen ist der Gründer des Allgemeinen Deutschen Debattierclubs. Das ist der erste Debattierclub außerhalb von Universitäten und es ist sein Ziel und sein Wunsch, mehr Diskussionsfreudigkeit in der deutschen Gesellschaft zu erlangen, weil er sagt, wir haben ein bisschen uns aus dem Blick verloren. Ja, wir reden über Social Media miteinander, aber nicht miteinander. Und er sagt, wir diskutieren, aber wir haben nie gelernt zu diskutieren, wie wir lernen, Mathematik zu machen. Und das möchte er in seinem Debattierclub tun. Insofern, wenn ihr Fragen an Steffen Hahn habt, schickt uns auch die. Und dann noch ein zweites Interview mit Martin Hülle. Das nehme ich auch in den nächsten Wochen auf. Martin Hülle ist auch Sportler. Der geht. Und zwar geht er einmal irgendwo in den Norden und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und zwar über Wochen. Er ist schon einmal quer durch ganz Skandinavien gewandert, wochenlang im Schnee, ohne menschliche Kontakte, zieht er einen Wagen hinter sich her. Das macht er seit über 2 Jahrzehnten und warum er das macht und was wir davon lernen können, das frage ich ihn und ich frage ihn eben auch all die Fragen, die ihr habt. Links zu den beiden Herrschaften könnt ihr auch in den Shownotes finden. Das heißt, falls ihr darüber dann Fragen generiert, schickt sie mir bitte, damit ich sie den Menschen in den Interviews stellen kann. Vielen Dank. Jetzt aber wirklich vielen Dank auch nochmal dir, Andrea, und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Basti. Bis bald.
Ciao.
Ciao.